Fever Pitch, der Fußball-Podcast.
Mit Malte Asmus am Tag nach dem nächsten Statement-Sieg der Bayern über ihren einstigen Angstgegner Leverkusen in der Champions League. Ja, was bedeutet dieser Sieg jetzt für beide Vereine oder für die Zukunft von Florian Wirtz? Diese und weitere Fragen diskutieren wir heute mit Mario Krischel, Bayern-Reporter vom Kicker. Hallo Mario.
Hallo, schönen guten Tag.
Schön, dass du dabei bist. Du bist ja auch der Autor eines Buches über Harry Kanes erstes Jahr in Deutschland. The Torjäger hat er gestern unter Beweis gestellt.
Ja, also wenn wir hier kostenlose Promo machen können, sehr gerne.
Na klar.
Ich 100 Millionen Spieler werden dafür bezahlt, um solche 100 Millionen Spiele zu entscheiden. Und ich würde sagen, da hat er zweimal eine ganz gute Antwort geliefert jetzt.
Auch gegen jedes Vorurteil, was ihm immer nachgesagt wurde, der trifft nicht in schwierigen Spielen. Er hat es tatsächlich dann unter Beweis gestellt, dass er es doch kann.
Ja, das ist so ein bisschen ein Märchen in meinen Augen. Also ich weiß gar nicht, wie das zustande kam. Also er hat letzte Saison im Ligaspiel gegen Leverkusen im Hinspiel zumindest getroffen. Er hat 3 Tore in Dortmund gemacht, 3 Tore gegen Stuttgart. Er hat den, wenn man sich zurückerinnert, so wichtigen Rückspiel im Achtelfinale gegen Lazio zweimal getroffen. Gegen Arsenal, gegen Real Madrid, zugegeben vom Elfmeterpunkt, aber das sind ja trotzdem Tore, die zählen sollten. Also ich würde mal sagen, an Harry Kane ist es jetzt letzte Saison nicht gescheitert.
Definitiv nicht, aber das ist ja auch so ein kleines Vorurteil, was Bayern-Stürmern immer so ein bisschen anhaftet. Das war ja auch bei Robert Lewandowski so, dass man das behauptet hat im Volksmund, auch wenn es da ja auch nicht immer stimmte.
Ja, ich glaube, das ist vielleicht so ein bisschen der Fluch dieser sehr, sehr guten Mannschaften, dass natürlich bei Bayern, sag mal, die Saisonphase von ja, August bis Februar immer so ein bisschen zur Kenntnis genommen wird. Und ab März, sagt man ja, zählt es dann immer, ne? Ab März, ja. ab April in der sogenannten Crunch-Time. Und da kommt es dann eben drauf an, da stehen alle nochmal unter genauer Beobachtung. Das war natürlich letzte Saison alles sehr, sehr ausbaufähig. Aber ja. Jetzt sind sie zur rechten Zeit, so wie es erstmal scheint, da.
Hast du damit gerechnet, dass das jetzt in diesen beiden Gigantenduellen, so wurde es ja dann auch hochgejatzt, tatsächlich am Ende so eindeutig für die Bayern ausgehen würde, könnte?
Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe mir vor dem Spiel sehr, sehr, sehr schwer getan mit einer Prognose, weil ich irgendwie so gar kein Gefühl hatte für diese zwei Spiele. Weil Leverkusen ja doch eben ja unbesiegbar schien gegen die Bayern, dass Xabi Alonso da irgendeine Geheimformel hatte. Dass es dann jetzt so deutlich wird, da außer Markus Babbel hat da scheinbar, glaube ich, keiner mit gerechnet.
Nee, der hatte wirklich hellseherische Fähigkeiten da bewiesen bei den Kollegen von Blick, als er das rausgehauen hat. Er hat ja wirklich auch von einem Sieg in dieser Größenordnung dann so gesprochen, schon das Hinspiel ja sehr, sehr deutlich gesehen. Was ist denn besser gewesen oder anders gewesen jetzt in diesen zwei Duellen als noch unter Tuchel, unter Nagelsmann, wo es ja einfach nicht klappen wollte mit einem Sieg gegen Leverkusen, mit einem Sieg gegen Xabi Alonso? Wo war der Unterschied?
Ich glaube, Nagelsmann muss man zugutehalten. Er hatte, glaube ich, nur ein Spiel gegen Xabi Alonso, wenn ich mich nicht täusche. Oder eins, ist auch egal. Der Unterschied oder der große Unterschied zum Beispiel, wenn man sich zurückerinnert an die letzte Saison, finde ich, ist, dass jetzt die Bayern in diesen zwei Champions-League-Spielen gar keine Anstalten gemacht haben, sich nach dem Gegner zu richten. Also das war jetzt schon, finde ich, zwei Ausrufezeichen. Zu sagen, nicht nur Leverkusen in der Form und in der Deutlichkeit zu schlagen, sondern auch zu zeigen, okay, ihr richtet euch nach uns und wir nicht nach euch. Also das, wir sind Bayern, wir bestimmen, wie wir spielen wollen. Und das merkst du auch den Spielern an. Das Selbstverständnis, das zurückgekehrte Selbstverständnis und aber auch die Freude darüber, das jetzt wieder ausstrahlen zu dürfen. Weil ich komme gerne darauf zu sprechen, auf den 4:0-Sieg gegen VfB in der letzten Saison. Das war, glaube ich, im Dezember. Da hatten die Bayern gerade 5:1 in Frankfurt verloren und standen auch unter Druck, weil der VfB war ja so im Aufkommen und vielleicht auch sogar leicht favorisiert in München. Und dann haben die Bayern, glaube ich, mit 27-30% Ballbesitz 4:0 gewonnen. Ja. Und alle haben sie so ein bisschen gefeiert. Aber das hatte wenig mit Bayern zu tun. Weil man hat sich dann sehr an den VfB ausgerichtet, hat den VfB spielen lassen und das schmeckt den Verantwortlichen natürlich nicht so gut. Wenn sie wollen ja nicht nur immer gewinnen, sondern sie wollen Bayern-like gewinnen, wie es Karl-Heinz Rummenigge immer so schön sagt. Und das war jetzt auf jeden Fall zweimal Bayern-like.
Der Kollege Christian Kner hat in der SZ geschrieben, die Bayern waren wie Handwerker, die eine
Christoph.
zweckmäßige, Christoph Kner, Entschuldigung, die Bayern waren wie Handwerker, die eine zweckmäßige Küche einbauen, pünktlich, höflich, ohne jegliche Zwischenfälle. Nach 90 Minuten sind sie schon wieder weg und sie haben sich nicht mal viel schmutzig gemacht dabei. Ich finde, das ist ein sehr treffendes Bild für das, was sie tatsächlich geleistet haben in diesen zwei Duellen.
Ja, schon. Also es war. Ich finde es wirklich interessant, dass wir jetzt dann nach diesen zwei Spielen so, dass nie Zweifel aufkamen. Also ich fand es ein bisschen seltsam, muss ich ehrlicherweise sagen. Gestern so in der Vorberichterstattung, da hatte ich das Gefühl, da wurde ja eine Stunde lang über Leverkusen geredet und dann noch so 5 Minuten über Bayern. Und man hatte irgendwann tatsächlich so ein bisschen das Gefühl, sag mal, hat Xabi Alonso jetzt irgendwie das Hinspiel gewonnen, war das noch irgendein Trick, dass der da 3-0 verloren hat, oder es war dann immer die Rede vom möglichen Wunder und was muss alles passieren, und wenn es einer weiß, dann Xabi Alonso, der ja mit Liverpool dieses famose 2005er Endspiel dann noch gedreht hat gegen Milan, und es kam mir ein bisschen zu kurz, dass die Bayern auch einen relativ guten Job gemacht haben im Hinspiel, und ja, es spricht für sie, dass man wirklich, dass nie Zweifel aufkamen und dass man jetzt einfach nach 2 Spielen sagen muss, Hut ab, das war höchst souverän.
Das war sicherlich auch so ein bisschen dem übertragenen Sender geschuldet, dass der natürlich 90 Minuten Vorlauf sich vorgenommen hatte und entsprechend natürlich
Klar,
auch die Leute ein
klar.
bisschen bei der Stange halten wollte. Das hatte Kollege Alex Schlüter, der am Montag bei uns war, der Moderator, ja auch indirekt bei uns im Podcast nochmal bestätigt gehabt, aber trotzdem immer auch wieder herausgekehrt, dass es natürlich sein kann, dass so ein kleines Wunder dann eben passiert. Das ist am Ende ausgeblieben. Wie groß wäre denn das Wunder, das die Bayern am Ende bräuchten, um das Finale daheim zu erreichen oder den Titel daheim zu feiern, weil das ist ja das, was irgendwo immer noch in den Köpfen mitspielt. Nächster Gegner jetzt aber erstmal Inter Mailand.
Ja, das wurden die Protagonisten natürlich gestern auch gefragt, und das war dann so ein bisschen, ja, jetzt erstmal gucken, natürlich wollen wir alle ins Finale, und wenn man so spielt, dann können wir das auch schaffen, und wenn wir Leverkusen zweimal so dominieren, dann, ich glaube, Uto und Eberl, dann dürfen wir uns auch erlauben zu träumen. Das ist Champions League K.O.-Phase, ne? Also wer hätte den Bayern letztes Jahr zugetraut, dass sie fast ins Finale kommen? Also das war ja eine Saison, die an Tiefpunkten kaum zu überbieten war, und trotzdem fehlten ja irgendwie nur 2 Minuten, dass sie im Champions League Finale gegen Dortmund standen. Und diese Saison hat man zumindest das Gefühl, dass sie trotzdem wieder ein bisschen näher dran sind. Also man musste jetzt zumindest nach meinem Geschmack, man musste nach den Celtic-Spielen überhaupt nicht, wo sie stehen. Das war ja eher so ein bisschen Biegen und Brechen. Das war jetzt Ausrufezeichen. Gegen Inter Mailand würde ich sagen, sind sie ja leicht favorisiert vielleicht. Und du, dann kommt Barcelona. Das ist für mich 50-50. Barca hat Bayern schon mal in dieser Saison sehr, sehr weh getan. Und wenn du mich jetzt nach einem Favoriten fragst, keine Ahnung. Also Barca, Real Madrid immer, PSG ist richtig, richtig gut. Und Bayern zählt sicher dazu, klar.
Dann gucken wir noch mal ein bisschen genauer auf die Auswirkungen, jetzt auch gleich vielleicht auf Leverkusener Seite. Erstmal in unserem Thema des Tages.
Das Thema des Tages.
Ist aus deiner Sicht Bayer Leverkusen, wenn wir erstmal national bleiben, denn jetzt entzaubert? Ist der Xabi Alonso-Code jetzt endlich geknackt? Endgültig?
Ich würde mal sagen, sie sind wieder sterblich, vielleicht. Also, man muss das überhaupt nicht kleiner reden, als es ist. Diese letzten 18, 19, 20 Monate, das war ja schlicht und ergreifend herausragend. Also unbesiegt durch eine Bundesliga-Saison zu marschieren, die Bayern, ich war da im Februar bei diesem ja Vorentscheider im Titelkampf, sie so zu dominieren, aus dem Pokal jetzt wieder zu schmeißen, da hatte man schon das Gefühl, okay, eigentlich sind die Bayern gerade wieder dabei, sich zu etablieren als Nummer 1, aber trotzdem schaffen es die Leverkusener immer. Natürlich war da die rote Karte dabei für Manuel Neuer, und die Bayern waren ja auch nicht schlecht, aber dann gab es wieder das Ligaspiel zuletzt in Leverkusen. Auch da hattest du wieder das Gefühl, ey, okay, Leverkusen ist eigentlich irgendwie besser. Irgendwie spielen sie besser. Aber gut, ist ein Ergebnis vor, ne? Also so wie Leverkusen das 1-0 im Pokal mitgenommen hat, so haben die Bayern das 0-0 in der Liga mitgenommen, haben den 8 Punkte Vorsprung erhalten und ja, sich jetzt verdient durchgesetzt. Ist Leverkusen deshalb entzaubert? Ach, ich finde, man muss das immer ein bisschen in Relation setzen, ne? Also muss man von Bayer Leverkusen nach der letzten Saison erwarten, dass sie das alles so in der Form verteidigen? Wahrscheinlich unmöglich, oder? Also nochmal unbesiegt zu bleiben, nochmal 2 Titel zu gewinnen. Das ist immer noch Bayer Leverkusen. Das ist eine super, super Mannschaft mit vielen sehr begabten Einzelkönnern, mit einem herausragenden Trainer. Aber Bayern ist Bayern. Und deswegen finde ich, das ist aus Leverkusener Sicht keine Schande, da jetzt rauszufliegen.
Ja, vor allen Dingen Leverkusen ist Leverkusen, aber sie sind eben auch eine relativ normale Mannschaft, wenn Wirtz und vielleicht auch Xhaka aus dem Spiel genommen werden, wenn sie nicht so performen können, wie sie es ja eigentlich gewohnt sind oder an guten Tagen eben gemacht haben, wie sie in der letzten Saison dann regelmäßig gemacht haben, wo ja vielleicht auch alle Beteiligten ein bisschen überperformt haben. Aber wenn du Wirtz und Xhaka aus dem Spiel nimmst, dann ist Leverkusen sterblich.
Ja, sterblich auf jeden Fall. Also man hat, finde ich, schon in dieser Saison eine Stück weit größere Abhängigkeit gespürt von Wirtz. Also wenn er dann mal rausrotiert ist in einem Ligaspiel oder was weiß ich, dann hat was gefehlt. Und sobald er eingewechselt wurde, hast du gemerkt, okay, der ist irgendwie so viel besser als alle anderen. Also der ist so, 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 so wichtig. Und den kannst du nicht ersetzen. Also das ist, wie ich gesagt habe, im Kollektiv so eine richtig gute Mannschaft mit meistens einem sehr, sehr guten Plan. Aber Bayern kann Harry Kane auch nicht ersetzen. Also deswegen finde ich, ist das auch total okay, dass du ohne Wirtz eben gegen eine jetzt sehr, sehr gut performende Bayern-Mannschaft tatsächlich nicht so viele Chancen hast.
Aber jetzt hat Leverkusen wettbewerbsübergreifend 3 Spiele in Folge verloren. Zweimal gegen die Bayern, okay, aber zwischendurch eben auch gegen Werder Bremen. Diese 3 Pleiten in Folge, das gab es ja unter Alonso so in der Prime eigentlich noch nie. Macht das was jetzt mit dem Verein? Ist das jetzt was, was auch der Mannschaft ja psychologisch irgendwelche Probleme macht, was sich festsetzen kann?
Also es würde mich fast wundern, wenn es jetzt gar nichts mit den Jungs und Mädels da macht, weil so bitter und trotzdem akzeptabel dieses Aus ist gegen Bayern, so sehr würde ich mich an Leverkusener Stelle tatsächlich immer noch ärgern über den vergangenen Samstag, weil natürlich ist dieses Sandwich-Bundesligaspiel zwischen zwei solchen wichtigen Champions League-Spielen immer so ein bisschen, ja, seltsam. Aber du hast natürlich die Riesenchance verpasst, da nochmal so ein bisschen Druck aufzubauen, zumindest auf die Bayern, auf 5 Punkte ranzukommen, vielleicht auch durch diesen potenziellen Sieg gegen Bremen so ein bisschen, ja, einen psychologischen Kniff nochmal mitzunehmen ins Rückspiel. Stattdessen haben sie auch da, ja, sehr verdient verloren eigentlich. Und jetzt dann gegen Bayern sehr verdient verloren. Und jetzt bleibt, ja, die Champions League ist weg, die Liga, wenn wir ehrlich sind, wahrscheinlich auch. Also sie müssten schon jetzt alles gewinnen und auf sehr viel Ausrutscher der Bayern hoffen. Nichtsdestotrotz ist es immer noch das vorher titellose Bayer Leverkusen, das jetzt alle Chancen hat auf einen Pokalsieg. Also ich denke mal, wenn jetzt so ein paar Tage ins Land ziehen, dann raufen die sich wieder zusammen und denken sich oder können auch trotzdem stolz sein auf das, was jetzt alle in diesen letzten 1,5 Jahren passiert ist.
Definitiv. Die Fans haben es ja auch gestern dann schon skandiert. Trotzig Berlin, Berlin, wir fahren nach Berlin. Also der Pokalsieg mehr als ein Trostpreis.
Ja, na klar, das ist ja der zweitwichtigste Titel in Deutschland, also der nationale zumindest. Also ich finde das immer so ein bisschen schade. Ich verfolge sehr viel englischen Fußball auch und da haben diese Pokalwettbewerbe, dadurch, dass es eben so viele Spiele gibt, gefühlt so ein bisschen an Ansehen verloren. Und das finde ich immer so schade, weil du musst ja trotzdem, also was für Hürden du überwinden musst. Gut, Leverkusen hat jetzt, wenn ich mich richtig erinnere, im letzten Jahr, glaube ich, einen sehr, sehr einfachen, in Anführungszeichen, Weg ins Finale. Dieses Jahr auch, wenn wir natürlich das Auswärtsspiel in München ausklammern. Ich meine, die sind jetzt der haushohe Favorit, da müssen wir ja nicht drüber reden. Also auswärts bei Drittligist Bielefeld, und dann im Finale gegen, was haben wir, Leipzig oder VfB, ne?
Genau.
Da sind sie der klare Favorit und das ist für mich kein Trostpreis. Das ist ein richtig, richtig bedeutender Titel.
Weil ja, du hast Leipzig angesprochen, da ja durchaus das Wort vom Trostpreis schon mal die Runde gemacht hat, nachdem man
Ist
das
das
Ding
so?
ja gewonnen hat und dann Minzlaff irgendwann gesagt hat, naja, komm, also Trostpreis-Pokal sinngemäß, wir wollen eigentlich in Richtung nationale Meisterschaft und europäisch angreifen, was ja jetzt beides in dieser Saison überhaupt nicht funktioniert hat. Da wären sie wahrscheinlich froh, jetzt diesen Trostpreis zu kriegen. Aber zumindest bei anderen Vereinen ist es, wenn du den Pott mal gewonnen hast, vielleicht nicht mehr so das ganz große Ziel. Aber Bayer ist wahrscheinlich auch jetzt unter den Voraussetzungen heiß.
Na klar, also RB hat ja immer irgendwie nachgestrebt nach dem Maximum. Dafür ist Red Bull da ja eingestiegen und da machen sie auch keinen Hehl draus und sich auch als damaliger Aufsteiger, natürlich kein normaler Aufsteiger, aber jedes Jahr immer wieder für die Champions League zu qualifizieren, das ist schon gut. Und wenn du dann mal so ein bisschen Blut geleckt hast und den ersten Titel geholt hast da im Pokal, natürlich willst du dann mehr, ist ja klar. Aber ich glaube, die Leverkusener können das schon gut einordnen, zu sagen, dieses Jahr, okay, die Bayern waren in der Liga eben zu konstant, sie waren in der Champions League besser, dann nehmen wir halt den Pokal sehr, sehr gerne. Zumal wir ja dort die Bayern rausgeschmissen haben.
Ob Leverkusen dann über die Saison hinaus dann wieder für mehr in Frage kommt, hängt natürlich auch so ein bisschen an diesen beiden Personalien, über die wir eben schon so ein bisschen gesprochen haben. Wirtz und Alonso, reicht für die denn aus deiner Sicht, ja, regelmäßig mal den Pokal zu gewinnen? Oder ist das jetzt auch gerade so diese Chancenlosigkeit, die ja auch auf internationalem Parkett dann ihnen auch so ein bisschen vor Augen geführt wurde? Niederlage gegen Bayern, aber ja vorher auch schon Niederlagen gegen Liverpool zum Beispiel mit 0:4 oder auch ein bisschen unglücklicher gegen Atletico, aber wo eben auch schon gezeigt wurde, ja, wo Bayer einfach noch zu lernen hat. Ist das was, was die beiden jetzt annehmen, um es vielleicht im nächsten Jahr besser zu machen? Oder wo du sagst, dass die vielleicht auch überlegen, na, vielleicht ist hier das Ende der Fahnenstange dann doch irgendwann schon erreicht?
Ich glaube, dass beide darüber nachdenken und beide auch irgendwann diesen Schritt gehen werden. Ich glaube, da muss man jetzt kein großer Hellseher für sein. Die Frage ist natürlich nur das Wann eigentlich. Also, es ist immer noch Bayer Leverkusen und Bayer Leverkusen wird, sofern sie jetzt nicht in den nächsten 30 Jahren 28 Mal deutscher Meister werden, ja natürlich nicht dieses Standing von Bayern haben, nicht diese Strahlkraft, nicht diese, ja auch diese internationale Anerkennung. Und da fange ich jetzt gar nicht an von Liverpool, Real Madrid, selbst Milan, die ja den Erwartungen seit Jahrzehnten eigentlich hinterher hecheln. Aber das sind trotzdem natürlich sind das ganz, ganz andere Vereine, ganz, ganz andere Leuchttürme im Fußball. Und es wäre ja fahrlässig, wenn du als Flo Wirtz, als potenziell bald bester Spieler der Welt, nicht darüber nachdenkst, irgendwann diesen nächsten Schritt zu machen, genauso bei Xabi Alonso. Also ist er prädestiniert eigentlich dafür, dass er irgendwann mal Real Madrid übernimmt.
Möglicherweise ja schon vor Vertragsende in Leverkusen 2026. Es ist ja immer noch nicht genau geklärt, was jetzt bei Real auch passiert mit Carlo Ancelotti, der ja selber gerne bis 29 bleiben würde, aber gut, was ist das, was der Wunsch eines Trainers wert sein muss, wenn die Vereinsführung eine andere Idee hat? Wissen wir ja auch. Also von daher alles ein bisschen in der Schwebe. Bei Florian Wirtz ja auch. Er hat ja noch Vertrag in Leverkusen, aber er hat noch nicht verlängert. Jetzt hat er ein bisschen Zeit, durch die Verletzung sich da seine Gedanken zu machen. Was glaubst du, in welche Richtung wird er da tendieren? Man hat ja schon die Unzufriedenheit über eben diese Auftritte auf internationalem Parkett bei ihm schon gesehen. Der hat noch nie so viel lamentiert wie im Hinspiel gegen Bayern. Gefühl.
Ja, also ich glaube schon, dass ihm das ein bisschen zum Nachdenken anregt, diese zwei Auftritte jetzt. Leverkusen war das Nonplusultra in Deutschland die letzten Monate, das ist ganz klar. Und dazu hat er den allergrößten Teil beigetragen. Und jetzt hat er gesehen, okay, die Bayern sind immer noch die Bayern, ne? Und ich fand's. Was auch ein ziemlich großer Unterschied war, ein gravierender Unterschied, ist diese ganze Atmosphäre, diese Kulisse im Hinspiel. Ich finde, da hast du schon gemerkt, okay, das ist dann nochmal ein ganz, ganz anderes Level als Leverkusen. Ja? Das, was die Allianz Arena da auch aufbringen kann an so einem K.O.-Abend in der Champions League. Und Du, sein Kumpel Musiala spielt bei Bayern, wird bei Bayern bleiben. Kimmich wird bei Bayern bleiben. Harry Kane ist erstmal noch da. Alle scheinen sich relativ lieb zu haben. Sie sind sehr zufrieden mit der Philosophie von Vincent Kompany. Das geht grundsätzlich mal in die richtige Richtung beim FC Bayern. Und ich glaube schon, dass Florian Wirtz darüber nachdenken wird. Und das, was man so hört, ist aus München schon, dass sie diesen Sommer alles versuchen werden, um ihn jetzt schon zu holen.
Ja, sie sind ja dabei, den Kader für die neue Saison zu bauen. Jetzt hast du gesagt, Kimmich wahrscheinlich dann auch, sehr wahrscheinlich, das, was er dann nach dem Spiel gestern so sagte, scheint ja drauf rauszulaufen, dass man sich auch tatsächlich einigen wird und dann in den
Ja,
nächsten Tagen Vollzug melden kann. Sie hatten irgendwie gesagt, der Ball ist in der Luft, jetzt wollen wir ihn zusammen Volley ins Tor machen. Jetzt kann natürlich so ein gemeinsamer Volley-Schuss auch in einem Pressschlag ausarten. Aber das steht nicht zu befürchten.
nein, nein. Also das wird jetzt vielleicht sogar schon morgen oder übermorgen fix werden. Also da fehlt jetzt nur noch die Unterschrift.
Warum hat das so lange gedauert? Was waren da aus deiner Sicht, beziehungsweise nach deinen Infos, dann die Kernpunkte, dass es am Ende sich eben doch hingezogen hat, dass erst jemand mit dem Ultimatum kommen musste? Hätte man das nicht auch viel schneller über die Bühne kriegen können?
Ach ja, es ist ja immer irgendwo FC Bayern bleibt FC Bayern, ne? Ein bisschen Spektakel brauchen wir wahrscheinlich immer. Nee, also es war grundsätzlich so, das hat Kimmich aber auch von Anfang an relativ offen kommuniziert, dass es für ihn eben um diese Grundsatzentscheidung ging. Er ist jetzt 30 geworden im Februar. Sprich, unterschreibe ich meinen letzten, womöglich letzten großen Vertrag hier beim FC Bayern, bleibt mit der Familie, also mit der Frau und den 4 Kindern in München, oder wage ich eben nochmal dieses Abenteuer? Aber, also dieses Abenteuer Ausland, natürlich, dass er jetzt national wechselt, das stand nicht zur Verlosung. Das, was ich gehört habe, war eigentlich, dass er nie wirklich diese Option Ausland so richtig in Erwägung gezogen hat. Also ich glaube, er war schon relativ, ja, sehr zufrieden in München. Und dann, ja, natürlich geht es immer noch ein bisschen um Geld. Es heißt dann immer, es kam jetzt nicht auf den letzten Cent an, was weiß ich. Das mag man den Verantwortlichen mal glauben. Aber ja, warum Kimmich sich jetzt so lange Zeit gelassen hat mit dieser Grundsatzentscheidung, kann ich dir zu 100% nicht sagen. Wahrscheinlich wollte er auch erstmal beobachten, was macht ein Musiala, was macht ein Davies, wohin geht das hier, also mit Kompany, weil es gab ja genug Rückschläge trotzdem in dieser Saison, wenn wir uns zurückerinnern an Birmingham, Barcelona, Rotterdam. Das waren ja alles solche Ergebnisse, wo man danach gesagt hat, ja, was ist denn jetzt der FC Bayern eigentlich? Also in was für eine Richtung geht das? Und er hat immer versucht, das Ergebnis unabhängig sich vor Augen zu führen. Ist natürlich schwierig, wenn du alle 3 Tage ein Spiel hast. Aber ja, letztlich hat es dann vielleicht diesen letzten Arschtritt gebraucht, wenn man so will, damit auch er erkennt, okay, nee, ich will schon hier bleiben.
Ja, und vor allen Dingen vielleicht auch der Arschtritt in die andere Richtung, dass er eben jetzt gezeigt hat gegen Leverkusen, wenn es drauf ankommt, ist er da und liefert, weil er war ja in beiden Spielen schon, ja, also wenn nicht der Beste, mindestens einer der besten Bayern-Spieler.
Ja, also da gibt es gar nichts dran zu rütteln. Also Joshua Kimmich spielt eine überragende Saison. Also der hat, boah, wenn ich mich jetzt zurückerinnere, ich glaube, die Niederlage in Mainz, da war auch er nicht gut, da war aber kein Münchner gut. Ansonsten spielt er wirklich, also ich kann mich an kein schlechtes Spiel erinnern, kaum. Also der spielt eine wahnsinnig konstante Saison. Und also in meinen Augen auch die beste Saison seiner Karriere. Da wird er vielleicht gegenhalten, vielleicht wird er auch sagen, ich war immer schon so. Aber er ist nun mal von Anfang an dieser klare Anker gewesen in Kompanies System. Er war der klare Sechser. Musste nicht mehr diskutiert werden, Rechtsverteidiger oder was weiß ich. Nein, er war der Denker und Lenker und das tut ihm gut. Also er strahlt dieses Selbstvertrauen aus, diese Selbstsicherheit, die Zufriedenheit auch. Er geht voran, er pusht seine Mitspieler. Das hat er fairerweise ja immer gemacht. Aber das ist in meinen Augen auf jeden Fall der beste Kimmich bisher.
Ja, dadurch vor allen Dingen, dass er eben diesen Rückhalt jetzt spürt und auch nach außen, der immer wieder unterstrichen wird, ist natürlich auch die Wahrnehmung von außen dann wieder nochmal eine ganz andere. Man guckt noch genauer hin und hat dann natürlich auch so ein klares Bild dann jetzt letztlich vor Augen. Wie klar ist denn ein Bild von Jonas Urbig, der ja dann doch in recht kaltes Wasser geschmissen wurde im Hinspiel? Ja. Am Wochenende ein eher unglückliches Ergebnis unterm Strich hatte, auch wenn er natürlich für die Gegentore gegen Bochum nichts konnte und bei der Niederlage trotzdem eine gute Leistung zeigt, aber das ist ja für einen jungen Torhüter trotzdem nicht so schön, dreimal den Ball aus dem Netz zu holen und dann mit einer Niederlage runterzugehen und dann eben vor so einem doch richtungsweisenden Rückspiel.
Ja, also ich finde, man kann nur den Hut ziehen. Also selbst gegen Bochum, als er, wie du sagst, drei Gegentore kassiert hat, hat er trotzdem eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Also mir gefällt seine Ausstrahlung sehr. Also die Brust ist breit, der wird sehr von seinen Mitspielern unterstützt, aber andersrum genauso. Also er verteilt da schon klare Ansagen. Also das finde ich gut. Das muss man sich mal vor Augen führen. Der kommt da als Nummer 2 vom Zweitligisten FC Köln nach München zum übergroßen FC Bayern und wird dann in diesem so, so wichtigen Spiel gegen Leverkusen da reingeworfen. Und auch da muss ich nochmal das Münchner Publikum loben, weil dieses Gespür für diese Situation zu haben, den Jungen dabei jedem Ballkontakt zu pushen, das war schon cool mit anzusehen. Und klar, Bochum war unglücklich. Trotzdem hat er, finde ich, wie gesagt, ein ganz gutes Spiel gemacht. Und jetzt gestern, also viel am Ball gewesen, musste viele lange Bälle schlagen, hat sich da nicht auf Faxen eingelassen. Da kam jetzt nicht jeder Ball an, aber also blöd gesagt, scheiß drauf. Also ja. Hauptsache, es brennt nichts an. Der hat seinen Strafraum beherrscht und hat dann in der zweiten Halbzeit, auch wenn er denn musste, sehr, sehr gut gehalten. Also erster Eindruck, sehr, sehr positiv.
Ein paar starke Reflexe als Ex-Kölner, wahrscheinlich auch eine besondere Motivation dann gegen Leverkusen doch gehabt. Das dürfte auch mit dabei reingespielt haben. Ist er denn jetzt dem Posten als dauerhafter neuer Nachfolger schon näher, als Nübel je war oder je sein wird?
Es ist, glaube ich, nicht fair, das zu vergleichen, weil bei Nübel gab es immer so diese Störgeräusche von Anfang an. Da hieß es dann, ihm wurden 10 Einsätze in seiner ersten Saison versprochen. Davon wollten dann andere wieder nichts wissen. Davon wollte dann Neuer nichts wissen. Es war immer sehr, sehr viel Getuschel und sehr, sehr viel Unzufriedenheit, glaube ich, auf allen Seiten, wie das gehandelt wurde, wie es auch gelaufen ist. Und bei Urbig war ja klar, also nochmal, der kommt als Nummer 2 vom 1. FC Köln, natürlich als sehr, sehr großes Talent, aber der hat gleich, wenn man so will, den Segen vom Übervater Manuel Neuer, der hat sich gleich telefonisch bei ihm gemeldet und hat auch gesagt, dass er bereit ist, da ein paar Spiele abzudrücken. Und wie wir sehen, das ist ja jetzt auch kein Ausnahmefall, dass Neuer mal verletzt ausfällt. Es ist jetzt schon ein paar Mal passiert in den letzten 1-2 Jahren. Und da kriegt er seine Einsätze. Und dementsprechend ist das jetzt schon wahrscheinlich erstmal ein bisschen besser gelaufen, als es mit Nübel bisher der Fall war.
Also der junge Mann sitzt dann schon im Hintergrund und wartet, dass er eben dauerhaft ran kann. Wird ja noch ein bisschen spielen, aber du rechnest damit, dass in der nächsten Champions-League-Runde dann Manuel Neuer wieder im Tor stehen wird.
Das ist der Plan, ja. Also jetzt warten wir mal die Länderspielpause ab. Es ist ja in Anführungszeichen nur ein Muskelfaserriss. Muskelfaserriss, glaube ich. Ja. Oh Gott, das müsste ich ja wissen. Aber ja, also der wird geschont werden bis zur Länderspielpause, dann kann er nochmal ein bisschen regenerieren und wenn es dann für das erste Ligaspiel noch nicht reicht, dann so be it, aber na klar ist der Plan, dass der dann gegen Inter im Tor steht.
Und dann darf er nicht mehr jubeln in Zukunft.
Ja, ja, also wie der Sportsmann sich seine Verletzungen zuzieht in letzter Zeit, das ist schon kurios und gefährlich, ne? Also erst beim Skifahren, dann beim Torjubel, also Gemach.
Wobei Skifahren wahrscheinlich, das sage ich als Flachland-Tiroler, noch deutlich gefährlicher ist, als eigentlich zu jubeln. Also das
eigentlich ja. Ist auch nicht mehr der Jüngste, ne? Ist ja auch nicht mehr der Jüngste.
Das stimmt. Also da kann alles Mögliche passieren, aber die Bayern geben ihm natürlich Anlass zum Jubel, so war es zumindest jetzt in den letzten Wochen. Aber wir gucken noch mal einen kleinen Tick weiter in Richtung der nächsten Saison, was eben noch so sein kann und noch passieren kann bei den Bayern.
Was sonst noch so los ist.
Die Kräfteverhältnisse in Fußball Deutschland haben sie jetzt erstmal wieder klargestellt. Die Meisterschaft, das hast du auch schon gesagt, wahrscheinlich im Sack. Champions League Traum ist noch aktiv. die Kaderstruktur fürs neue Jahr nimmt Gestalt an, neuer Davis, Kimmich jetzt auch. Was muss denn noch passieren? Vor allen Dingen müsste ja für die neue Saison erstmal noch passieren, dass jetzt auch irgendwann mal Geld gespart wird, weil das ist ja bisher bei allen Verlängerungen noch nicht passiert. Und Uli Hoeneß, das wird ja berichtet, hat erst kürzlich noch mal wieder eskaliert bei Eberl und gesagt, du musst auch mal was einnehmen. Das Festgeldkonto ist relativ klein.
Ja, das ist schon, das ist Fakt. Es ist aber auch Fakt, dass es gar nicht so sehr um die, wie sagen wir mal, um die Achse geht, die da, wo da der letzte Cent gespart werden soll, sondern vor allem um die sogenannten Rollenspieler, da, die eben zu viel Geld verdienen. Die Rede ist von einem Serge Gnabry, Kingsley Coman, eigentlich auch von Leon Goretzka, der sich natürlich jetzt wieder auf bemerkenswerte Art und Weise festgespielt hat, aber das waren eben so die Leute, wo gesagt wurde, okay, das ist zu viel Geld für die Rolle, die er in diesem Kader einnimmt. Mhm. Und man wird versuchen, ein Kingsley Coman im Sommer zu verkaufen. Saudi-Arabien ist wohl wieder eine Option. Serge Gnabry ist gewiss nicht unverkäuflich und das trifft auch viele Leute in diesem Kader zu. Weil, das gehört ja auch zur Wahrheit, bricht dieser Mannschaft jetzt aktuell ein Michael Olise weg, ein Jamal Musiala, ein Harry Kane, dann können sie das nicht auffangen, weil von der zweiten Reihe eigentlich zu wenig kommt. Also Michael Olise ist mit Abstand der beste und konstanteste Flügelspieler. Zweifelsohne sind Coman, Gnabry, Leroy Sané zu sehr, sehr guten Spielen in der Lage, aber sie müssen es auch eben konstant liefern. Und Konstanz ist auch eine Form von Qualität. Und diese Konstanz geht allen flöten. Das muss man ehrlicherweise sagen. Dementsprechend sollte auf der Prio-Liste für Sommer ein Offensivspieler mindestens stehen. Stichwort Florian Wirtz. Ja. Es sollte ein Backup kommen für Harry Kane. Das hat die Saison auch gezeigt. Also auch der wird im Sommer 32. Der kann nicht jedes Spiel so gehen, wie er das aktuell spielt. Der ist ja nicht nur vorne zuverlässig, sondern auch eben gegen den Ball sehr, sehr wichtig. Aber der braucht auch mal eine Pause. Und dann ist für mich noch eine Vakanz auf der Rechtsverteidigerposition. Also Conny Leimer ist schon ein zuverlässiger Malocher. Mit dem Ball darf man vielleicht ein Fragezeichen hintersetzen. Ist das die Qualität, die nach ganz, ganz oben führt? Weiß ich nicht. Sascha Boey hat das Bayern-Niveau in meinen Augen definitiv nicht. Josip Stanisic, muss man sehen, hinkt noch so ein bisschen der Form hinterher nach seiner langen Verletzung. Also da, finde ich, kann man was machen. Also Rechtsverteidiger, offensive Außenbahn, Stürmer-Backup, das wären schon so Baustellen im Sommer. Aber du musst halt erst verkaufen.
Jetzt gab es zu lesen, dass für Sané wohl ein möglicher Interessent da ist. Arsenal scheint an Sané durchaus Interesse zu haben. Also den würde man vielleicht dann im Sommer schon mal von der Gehaltsliste kriegen. Bei Thomas Müller, der ja auch nicht unwesentliches Gehalt kassiert, ist man ja auch noch nicht so ganz klar, was jetzt mit ihm wert. Auf jeden Fall würde natürlich eine Nicht-Vertragsverlängerung da auch noch ein bisschen was sparen können. Ich glaube, beide zusammen, hat zumindest die Sportbild ausgerechnet, wären 37 Millionen. Das wäre ja schon mal was. Glaubt man denn bei Bayern, dass man diese Frage dann so lösen kann bei beiden? Oder verlängert Müller nochmal?
Tja, das ist ein komplexes Thema. Also bei Sané ist es auch eine Frage, natürlich eine Frage des Geldes. Wie ich gesagt habe, die Konstanz ist eben nicht da. Und dann kannst du das Gehalt, das er jetzt bezieht, nicht nochmal rechtfertigen. Also verlängert der zu ganz, ganz geringeren Bezügen, dann denke ich, ist es legitim. Bei Thomas Müller eigentlich das Gleiche. Also das ist, man darf das nicht unterschätzen, den Wert, den er als Gesicht des FC Bayern verkörpert. Aber wenn man jetzt seine Doku mal gesehen hat, das habe ich letzte Woche getan, dann ist das, glaube ich, altersunabhängig bei dem, der hat einfach Bock zu spielen. Und der weiß sehr, sehr um seine Rolle bei Bayern, der weiß um seinen Wert, der weiß, dass er auch diesen, immer noch ein Gesicht dieses FC Bayern ist, ob er da jetzt pro Spiel 5 Minuten bekommt oder 90, aber er will Fußball spielen. Und da muss man auch ehrlich sein, diese Qualität hat er eben nicht mehr. Dass er, also ist doch klar, dass Musiala ihm den Rang da abgelaufen hat und dass er hin und wieder seine Spielchen bekommt, aber mehr ist nicht drin. Und da muss man sich die Frage stellen, muss er sich erstmal die Frage stellen, will ich das nochmal? Will ich diesen Weg mitgehen? Will ich vielleicht als auch als so ein bisschen Ziehvater, trotzdem weiter da bleiben. Und dann zu welchen Bezügen? Weil das, was er jetzt bezieht an Gehalt, auch das sein Wert in allen Ehren. Das rechtfertigt dieses Gehalt nicht die sportliche Rolle, die er eben nicht mehr hat.
Was glaubst du bei den anderen in Anführungsstrichen Ladenhütern? Saragossa, der ist ja auch noch da, der ist ausgeliehen, den würde man ja
Den habe
wahrscheinlich
ich
auch gern.
vergessen.
Mir ging es in der Vorbereitung genauso, den Namen hatte ich dann auch, dachte, ach stimmt, der ist ja auch noch da. Oder eben auch Palinha, der ja auch bisher nicht das zeigen konnte, was er vielleicht kann oder was man sich zumindest von ihm versprochen hat. Ist für die ein Markt da oder ist Palinha vielleicht einer, den man doch behält, genau wie Goretzka?
Ich glaube, dass Leon Goretzka bleiben will. Und dann sind wir bei der gleichen Causa wie jeden Sommer. Solange der nicht möchte, bleibt er eben auch. Es ist sein Vertrag, der läuft bis 2026. Dementsprechend wird da, glaube ich, nichts passieren. Palinha finde ich total schwierig. Also, wir haben alle schon gesehen, dass der einen Wert hat, dass der gut sein kann. Aber er war ja auch immer gewünscht von Thomas Tuchel für diese viel zitierte Holding Six. Und die findet im System von Kompanie nicht so richtig statt. Also, ich will nicht von Fehleinkauf sprechen, aber erstmal ist das natürlich ein sehr, sehr unglückliches erstes Jahr. Ich glaube schon, dass der noch seinen Wert haben kann, dass das jetzt alles erstmal nicht optimal gelaufen ist und die rote Karte gegen Bochum letzte Woche, die war nicht gerechtfertigt. Dementsprechend, aber das fasst eigentlich die Situation ganz gut zusammen. Die Frage ist, ich glaube, er wäre nicht unverkäuflich, aber gibt es den Markt für das Geld, für das die Bayern ihn geholt haben, für das Gehalt, das er auch bezieht? Er ist ja gerade erst ein Jahr da. Er war so glücklich, diesen Transfer zum großen FC Bayern zu bekommen. Ich glaube nicht, dass der gehen wollen würde. Dementsprechend bezweifle ich, dass da groß was passiert.
Und was passiert bei Tell? Hoffen die Bayern, dass er sich bei Tottenham so entwickelt, wie er es bei Bayern vielleicht nicht gekonnt hat? Oder hoffen Sie, dass Tottenham ihn für 60 Millionen dann tatsächlich am Saisonende nimmt?
Ich glaube beides. Also ich glaube schon, dass sie hoffen, dass er sich entsprechend entwickelt. Das ist ja, das hört man ja links und rechts und den Eindruck habe ich auch bekommen. Das ist ja ein ganz, ganz, ganz feiner Junge. Auch da das gleiche wie bei Palinha, der war so froh, bei Bayern zu sein, der hat diesen Verein, der lebt diesen Verein, der hat so schnell Deutsch gelernt. Aber die sportliche Entwicklung ist nun mal im letzten Jahr sehr stagniert. Natürlich reden wir bei ihm von einem ganz, ganz jungen Burschen, ich glaube 20 ist er. Palinha wird ja bald auch schon 30, also das ist nochmal was anderes, aber die Entwicklung war eben nicht so da und deswegen waren auch die Einsätze nicht so da. Jetzt ist der erste Eindruck, den ich bei Tottenham bekommen habe, auch nicht so berauschend. Er ist natürlich auch da in eine sportliche Situation geraten, die alles andere als förderlich ist für einen aufkommenden Offensivspieler, wenn diese Mannschaft gerade auch sehr mit sich selbst beschäftigt ist. Klar ist natürlich, sollte Tottenham tatsächlich bereit sein, diese 60 Millionen zu zahlen, dann werden sie beim FC Bayern auch sagen, okay, alles klar, danke, danke Mattis, ganz, ganz toller Junge und wir wünschen dir nur das Beste, aber das Geld nehmen wir natürlich mit.
Um es dann eben in einen anderen Backup für Kane zu stecken oder eben in die Gesamtsumme bei Wirtz. Wie realistisch hältst du es, dass im Sommer tatsächlich dann genug Geld zusammengekratzt wird, um ein Angebot für Wirtz abzugeben? Und für wie wahrscheinlich hältst du es, dass er diesem Werben, du hast gesagt, er denkt bestimmt drüber nach, dann auch erliegt?
Also ich glaube, wenn sich eine Tür öffnet, dann wird der FC Bayern alles dran setzen, diesen Transfer möglich zu machen. Und dann wird er vielleicht auch mal 10 Millionen übers Ziel hinausschießen. Wenn du diesen deutschen Ausnahmespieler auch noch für dich gewinnen kannst, dann musst du das möglich machen, in meinen Augen. Und dementsprechend werden sie da alles dran setzen. Ob das dann Florian Wirtz will, ist das eine. Ob das Bayer Leverkusen zulässt, das andere. Ich glaube, es hat sich in den letzten Wochen zum Positiven verschoben aus Bayern Sicht, aber da eine Prognose abzugeben, schwierig.
Und ob mit oder ohne Wirtz, bleibt Bayer Leverkusen aus deiner Sicht der große Kontrahent der Bayern auf Jahre hinaus? Kompany hat gesagt, also ich glaube schon, sein Gefühl sagt, dass dieses Duell noch nicht vorbei ist. Mit oder ohne Wirtz?
Also ohne Wirtz wird es wird's schwierig. Ich sehe aber ehrlicherweise auch nicht den anderen großen Herausforderer. Also der BVB muss sich, glaube ich, erstmal umstrukturieren, damit da wieder ein bisschen Zug reinkommt. Der VfB ist noch nicht da. RB Leipzig ist sehr mit sich selbst beschäftigt. Da ist jetzt auch nicht so erkennbar, dass die jetzt nächstes Jahr da der ganz, ganz große Herausforderer werden. Also Stand jetzt wird das schon noch über Bayer Leverkusen führen. Aber natürlich, wenn du Florian Wirtz verlierst und potenziell auch noch, und wenn es erst nächsten Sommer ist, Xabi Alonso, na, das muss er erstmal auffangen. Also die Bayern, ja, dürfen, glaube ich, im Moment ganz zufrieden sein, wie die Dinge im deutschen Fußball wieder verlaufen.
Es läuft wieder in ihre Richtung. Das Mir San Mir ist zurück. Und ich sage vielen Dank, Mario Krischel vom Kicker.
Danke auch.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.